Herzlich willkommen zu dem Podcast für Pflegefamilien in Deutschland und der neuen Folge. Hier hören Sie Fachliches, Berührendes und Spannendes rund um das Abenteuer, mit Pflegekindern zu leben und ihnen ein Zuhause zu schenken. Fühlen Sie sich eingeladen, dieser Episode zu lauschen. Wir freuen uns über Rückmeldungen und Austausch. Und jetzt viel Freude beim Hören.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Und heute, das freut mich besonders, spreche ich mit Dr. Silvia Exenberger aus Österreich. Sie ist eine echte Expertin zum Thema positive Psychologie und wir wollen sprechen, wie die positive Psychologie beim Zusammenleben mit Pflegekindern und Pflegeeltern unterstützend sein kann. Herzlich willkommen, Frau Exenberger.
Ja, guten Morgen.
Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für uns, auch in Ihrem Urlaub, dass Sie das sozusagen dazwischen schieben. Das darf ich verraten. Das ist wunderbar und toll, dass das klappt.
Ja, gerne.
Genau, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind klinische Gesundheitspsychologin und Sie sind Gründerin des Instituts für positive Psychologie und Resilienzforschung. Also Sie verbinden auch quasi diese beiden Themen. Und das finde ich auch besonders spannend. Und Sie sind dazu Lehrbeauftragte an der Universität Innsbruck, beim Institut für Psychologie und an weiteren Universitäten in Österreich. Und Sie arbeiten und forschen zu den Themen der positiven Psychologie, zu Trauma und zu Trauma bei Kindern und Jugendlichen. Genau, vielleicht steigen wir, weil wir ja sowohl ein bisschen was sozusagen vom Hintergrund der positiven Psychologie entwickeln wollen, aber dann auch einen Ausblick geben wollen in den Alltag. Also wie kann ich sie konkret im Zusammenleben in Familien, in Pflegefamilien einsetzen, sozusagen die positive Psychologie? Wo kommt die her? Was ist die überhaupt?
Ja, die positive Psychologie ist ein Teilgebiet von der Psychologie. Also die Psychologie ist ja in verschiedene Gebiete aufgeteilt, also Entwicklungspsychologie, allgemeine Psychologie und so weiter. Und sie ist eigentlich schon sehr alt. Also die Psychologie hat immer drei Aufgaben gehabt, also vor dem Zweiten Weltkrieg. Da gibt es so einen Cut beim Zweiten Weltkrieg. Nämlich davor war so eine, es war immer schon die Heilung von mentalen Krankheiten, aber es ist vor allem immer darum gegangen, also die Talente zu fördern und zu pflegen, also Talente von Menschen und auch Menschen zu unterstützen, damit sie ein erfüllendes Leben haben, also zufriedener sind. Und nach dem Zweiten Weltkrieg, der ja einfach ein Rieseneinschnitt in die ganze Bevölkerung und Gesellschaft war, ist sie zu einer heilenden Disziplin worden. Also da ist vor allem dann dieses Trauma aufkommen. Also in der Psychologie nennt man es das posttraumatische Belastungsstörung. Und dann ist sie eben heilend vor allem worden.
Mhm. Wer hat die positive Psychologie gegründet? Kann man das sagen?
Ja, das kann man schon sagen. Also wie gesagt, sie war schon ganz in den Anfängen. Also so William James war der allererste amerikanische Psychologe, der davon gesprochen hat, von so einer Healthy-Mindedness, der davon ausgeht, dass es so im Naturell vom Menschen liegt. Also aufs Gute zu schauen, was tut mir gut, was ist positiv in meinem Leben, dass das ganz unfreiwillig passiert. Und wie gesagt, es ist überschattet worden und dann in die Ende der 90er Jahre von Martin Seligman, das war so der Präsident von der amerikanischen Gesellschaft der Psychologie, der hat die total wieder reingebracht, also die positive Psychologie. Und es ist eine Wissenschaft von den menschlichen Stärken und setzt sehr auf Prävention.
Mhm. Genau, und ich glaube, da sind wir bei dem Thema Pflegekinder oder auch Kinder in Familien genau goldrichtig, weil da geht es ja auch darum, sozusagen ja die positiven Dinge zu verstärken. Und ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil sozusagen der positiven Psychologie.
Ja, für uns alle ist es ein großer Vorteil, weil wenn man Angst zum Beispiel hat, also sozusagen so eher unangenehme Gefühle, die schränken ja meinen Handlungsspielraum ganz stark ein. Also die lassen mich drauf fokussieren, wie komme ich weg davon oder die schauen einfach drauf, dass, oder ich schaue drauf, dass etwas nicht passiert, also was ich nicht will. Also ich bin sehr eingeschränkt in meinem Blickwinkel. Während so positive Emotionen wie Freude oder Interesse, die machen unseren Blickwinkel ja weit. Die lassen uns Sachen erforschen, anderen uns mitteilen. Also es wird viel, wie unsere Denkweise ändert sich natürlich auch, also in eine positive Art und Weise. Und die machen auf. Und das sind natürlich auch Ressourcen, die man da sammelt. Also ich sammle Ressourcen, wenn ich positive Emotionen habe. Weil ich gehe viel leichter auf andere Menschen zu. Und andere Menschen, das sind ja auch, ist ja jemand, auf den ich vielleicht später wieder mal zurückgreifen kann. Also wenn es mir nicht so gut geht, den wir unterstützen können.
Mhm. Genau, wir kennen ja diesen Satz, wir sehen das Glas eher halb voll oder halb leer. Hat es in Ihrem Verständnis auch damit was zu tun? Und daran vielleicht auch anschließend die Frage, wenn ich eher jemand bin, der das Glas halb leer sieht, kann ich dann lernen, das halb voll zu sehen?
Also es ist auf jeden Fall halb leer, halb voll. Also in der positiven Psychologie schaut man natürlich drauf, dass man es halb voll sieht. Also eben diesen positiven Blickwinkel drauf, das sieht man auch in meiner Forschungsarbeit. Also ich schaue immer die zwei Seiten von der Medaille an. Also ist einerseits was Traumatisches oder was Belastendes, aber andererseits haben Menschen, auch Kinder, immer die Tendenz dazu, dass man es von der guten Seite sieht. Naja, es hat sich was geändert, aber vielleicht hat es ja auch was Gutes gebracht. Und der Martin Seligmann, also der Begründer von der positiven Psychologie und seine große Anhängerschaft und Kollegen und Kolleginnen, die haben sehr viele Handwerkszeuge oder Übungen entwickelt und auch beforscht, also empirisch belegt, also es gibt Forschung dazu, die einfach sagt, dass es wirkt, dass man seinen Blickwinkel, seine Perspektive ändern kann, aufs Positive richten kann.
Okay, da kommen wir ja nachher noch zu, wo wir nochmal eintauchen wollen, auch in die Frage, was gibt es so für Übungen, die auch leicht im Rahmen von einer Pflegefamilie oder Familie umsetzbar sind? Genau. Wahrscheinlich ist die Frage jetzt, die ich jetzt stellen will, gar nicht so schlau, aber ich stelle sie trotzdem mal. Wenn ich so an die positive Psychologie denke, dann brauche ich ja wahrscheinlich auch eine positive Haltung zu Menschen. Und ein besonderes Menschenbild, auch was damit verbunden ist. Wie guckt die positive Psychologie auf den Menschen?
Ja, sie schaut natürlich positiv drauf, aber es ist auch in der Psychologie selber wird ja die positive Psychologie oftmals ein bisschen als esoterisch oder wird nicht ganz ernst genommen, weil man einfach sehr fokussiert ist auf Störungsbilder und auf störungsspezifische. Aber es ist nicht nur die positive Psychologie, zum Beispiel auch die Gesprächspsychotherapie, also kommt aus der humanistischen Ecke und die geht davon aus, dass in jedem Menschen, dass der gut ist und das Gute ist und das Gute muss sozusagen gefördert werden. Also vor allem jetzt auch bei Kindern, wenn man auf Kinder schaut, dass man diesen an einem guten Kern immer andockt und den auch fördert. Also der Ausgang ist immer ist positiv in den Menschen, was wir wahrscheinlich ja alle uns auch denken und dran glauben, dass man gut auf die Welt kommt und das wie bei so einem Diamanten, den man schön schleift, dass er dann glänzen und glitzern anfängt, dass man das natürlich auch mit seinen, ich sage jetzt ein altmodisches Wort, also was sehr viel in der positiven Psychologie verwendet wird, also an seinen Charakter sozusagen feilen kann.
Und Sie haben angesprochen, die humanistische Psychologie, die hat ja wirklich sozusagen ein ganz positives Menschenbild. Die geht von dem Guten des Menschen aus und die geht auch davon aus, dass der Mensch sich immer weiterentwickeln will. Und das ist ja sozusagen auch deckungsgleich mit der positiven Psychologie, weil das eben auch aus der humanistischen Schule der Psychologie kommt.
Genau, also die ist auch sehr, also bei den Kindern ist es die nicht direktive Spieltherapie eigentlich, also so, dass man sie gar nicht lenkt, sondern dass man mal schaut, was machen sie, also dass man nicht vorgibt, also bei der Verhaltenstherapie geht es ja darum, du wirst für bestimmtes Verhalten wirst belohnt, für anderes Verhalten wirst sozusagen bestraft, das ist jetzt sehr plakativ gesagt, aber es geht sehr viel einfach um diese positive Verstärkung auch in der Verhaltenspsychologie. Und in der wenn man nicht direktiv vorgeht, dann lässt man sich ja lenken von dem Kind und schaut hin, was es zum Beispiel für Schwierigkeiten oder Belastungen aufzeigt und arbeitet dann mit dem weiter. Also ich gehe mit dem mit, was man ein Kind oder bei den Erwachsenen, was man im Erwachsenen gibt. Und ich gehe davon aus, dass das stimmt, was die Person mir sagt jetzt oder wie sie einen Sachverhalt darstellt.
Mhm. Genau, da wird die Haltung sehr deutlich gegenüber dem Menschen, dass ich den quasi ernst nehme und dass ich auch versuche, eine Haltung einzunehmen, die auf Augenhöhe ist.
Genau. Mhm. Und eben durch Gespräche oder durchs Reflektieren oder das Anschauen, dass man mal vielleicht die andere Person einfach so spiegeln kann oder widerspiegeln kann, dass sie sieht, was man vielleicht ändern kann oder anders machen könnte.
Mhm, genau. Jetzt haben Sie ja in der Vorbereitung auch die Barbara Fredrickson erwähnt. Das ist ja auch jemand, der viel dazu gearbeitet hat und der hat vor allen Dingen, und das finde ich auch nochmal interessant, das haben wir jetzt gar nicht vorbereitet, aber vielleicht können Sie was dazu sagen, die hat ja auch sich beschäftigt sozusagen positive Psychologie in Verbindung mit Paarbeziehungen, mit der Liebe. Ich glaube, ein Buch heißt auch Die Liebe oder Die Liebe kommt im Titel vor von ihr. Das heißt, es ist nicht nur wirksam quasi gegenüber Kindern, wenn ich diese Haltung vertrete, sondern ich kann die auch zum Beispiel gegen, wenn man jetzt bei der Familie bleibt, bei dem Bild, gegenüber meinem Partner diese Haltung auch leben.
Ja, das ist eine sehr herausfordernde Haltung, würde ich jetzt mal sagen. Also vor allem in Partnerschaften oder Beziehungen ganz einfach so also ganz den anderen zu unterstützen, dass es dem gut geht. Also die geht davon aus, dass eine Beziehung hauptsächlich dann klappt, dass von meiner Seite, natürlich soll es ja von der Seite, anderen Seite kommen, aber jetzt wenn man von sich selber ausgeht, dass ich von meiner Seite so ganz das Positive oder den anderen bestärke in seinem Tun und Lassen. Also oft ist ja schwierig, weil man vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist, wenn der andere in seinem Beruf irgendwie so gut weiterkommt oder so und man selber vielleicht ein bisschen zurückstecken muss. Aber da geht es immer sehr um die Bestärkung der anderen Person. Mhm. Aber rein jetzt so also in Gesprächen zum Beispiel haben sie rausgefunden, es war mit Barbara Fredrickson, mit einem Kollegen, ich glaube Losada, dieser Losada-Verhältnis oder Relation, dass es in einer guten Beziehung so dieses 3:1 braucht. Das heißt, ich brauche 3 positive Bemerkungen oder Aussagen gegenüber meinem Kind, gegenüber meinem Partner oder Partnerin, zu einer negativen. Also das Positive muss immer überwiegen. Und ich glaube, bei Gottmann gibt es genauso. Also der sagt sogar 5:1. Oder Fredrickson. Also es muss halt immer die positiven Aussagen müssen überwiegen gegenüber den negativen oder der Kritik.
Ja, genau. Das scheint ein wichtiger Punkt zu sein, dass dieses Verhältnis genauso ist, gell? Und das belegt auch, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, ist ein paar Jahre her, dass ich das Buch von ihr gelesen habe, Aber das scheint dann auch wirklich eine gute Wirkung im Zusammenspiel zu entfalten, sowohl eben gegenüber Kindern, aber auch gegenüber Erwachsenen.
Ja, also die Wirkung tritt einfach zustande, auch weil ich meine Perspektive ändern muss. Ich muss ja quasi, man kommt ja so ein bisschen in was rein. Also wenn man immer das Negative sucht, dann kommst du von einem zum anderen, oder? Das Zimmer nicht aufgeräumt, du hast wieder das Geschirr nicht im Geschirrspüler tun. Also ich komme von einem zum anderen. Aber wenn ich dann sehe, okay, aber du hast dafür heute deine Schuhe schön hingestellt, so wie wir es irgendwie ausgemacht haben oder so, dann komme ich, dann fällt mir was anderes auf, und du hast ja total eine tolle Frisur heute gemacht. Also du schaust auf dich quasi. Also das ist ein Perspektiven. Also es ist wie so zwei Wege und der eine führt in die andere Richtung und der andere eben, wo ich sehr bestärkend einfach wäre. Es ist ein Perspektivenwechsel. Also es ist etwas, das man unbedingt üben kann und soll.
Ja, genau. Das Üben scheint mir auch was Wichtiges zu sein.
Ja.
Genau, bevor wir sozusagen auf mehr das Alterspraktische davon kommen, wie sind Sie denn zu der positiven Psychologie gekommen und was begeistert Sie an dem Ansatz?
Vor einigen Jahren in der Forschung so ein EU-Stipendium gekriegt, also eine Forschungsförderung, ziemlich eine große, also Marie Curie, und war dann in Indien nach dem Tsunami. Und da ist es darum gegangen, so die Langzeitwirkungen anzuschauen. Also hauptsächlich, also ganz aus einer westlichen Sicht, so ist Trauma, was läuft schlecht, wie wirkt sich Belastung aus. Und dann habe ich an der österreichischen Universität eine Supervisorin gehabt und einen Supervisor in Indien. Und der indische Supervisor, der mich gesehen hat, hat er gesagt, aber du kommst nicht da jetzt zu uns, um Trauma und posttraumatische Belastungsstörung anzuschauen. Da haben wir gedacht, ausgerechnet das ist genau mein Ding. Aber ich habe inzwischen, weil ich schon lange genug dort habe, gewusst, niemals einer höheren Hierarchie widersprechen. Und habe gesagt, es war schon die Idee, aber vor allem möchte ich auch das Wellbeing anschauen. Und so bin ich, das ist eigentlich das Große dann geworden, also das Wohlbefinden anschauen von den Kindern und von den Eltern auch in der Kultur. Und dann habe ich gesehen, also das Wellbeing hat mich zur Resilienz geführt. Und ich habe da mit einer NGO, mit SOS Kinderdorf zusammengearbeitet, die gesagt haben, wir helfen dir, dass wir dir die Partizipantinnen, also die alle bei der Forschung mitmachen, helfen wir, dass du da rankommst. Aber du musst was machen für uns. Und dann habe ich das Resilienzförderungsprogramm entwickelt. Ja, und von der Resilienz zum posttraumatischen Wachstum eben, wie gesagt, also immer, wenn man vor allem anfängt, die andere Seite auch zu betrachten, dann sieht man immer mehr. Und so bin ich eben zur positiven Psychologie gekommen. Und man hat da gesehen, einfach bei den Kindern und bei den Erwachsenen, also jeder probiert, es von einer guten Seite zu betrachten, weil man muss ja weitermachen. Ich will ja nicht, dass man immer denkt, mein Schicksal ist so schlecht, ich hab's echt schlecht getroffen, sondern es gibt immer andere Seiten noch. Und so bin ich dazu gekommen und will natürlich und bleib dabei und gehe immer mehr einfach in die Richtung.
Darf ich fragen, das war jetzt auch nicht, ist auch nicht geplant, aber darf ich fragen, was hat es in Ihrem Leben verändert?
Mein Leben hat, also erstens einmal muss man ja, wie gesagt, das üben. Und das kann man natürlich üben sehr gut im eigenen Umfeld, in der eigenen Familie. Und daher weiß ich auch, dass es nicht immer einfach ist, weil man ja selber oft mythisch überanstrengt ist. Und dann hat man schon oft was, so oft schon gesagt jetzt, so wenn man, es klappt irgendwas noch nicht. Aber trotzdem dann so schauen, wie ist, was gut war, also gerade bei den Kindern. Und ich finde, es bedarf Übung, um seinen Blickwinkel einfach das zu schärfen. Und ja, so probiere es halt in den Alltag oder so ändert es auch. Und vor allem auch mit der Resilienz, mit der wir uns ja sehr viel beschäftigen, meine Kollegin und ich von unserem Institut, dass wir einfach schauen, Kinder probieren oder unsere Kinder immer das auszuprobieren, oder ich bin ja in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, auf der positiven Seite irgendwie sie selber hinzuführen, dass sie selber entdecken können, also was für andere Wege gibt es oder was für stärkende Wege gibt es.
Unser Podcast Pflegefamilien Deutschland wird komplett werbefrei produziert. Das Equipment, Hosting, die Bearbeitung und die Arbeitszeit etc. kosten Geld. Das investieren wir gerne für Pflegefamilien. Für alle Pflegekinder in Deutschland haben wir eine Bitte an Sie. Wir würden uns freuen, wenn Ihnen unser Podcast gefällt oder wenn Sie gerne Pflegekinder unterstützen möchten, dass Sie für den Förderverein zur Unterstützung von Pflegekindern Deutschland e.V. einen Beitrag spenden. Damit beflügeln Sie Zukunftsträume von Pflegekindern. Dies geht ganz bequem online unter www.förderverein-pflegekinder-deutschland.de. Oder Sie werden Fördermitglied in unserem Verein. Den Link finden Sie in unseren Shownotes. Wir sagen herzlichen Dank im Namen der Pflegekinder und wir freuen uns, wenn Sie unsere Idee in Ihre Familien und Freundeskreise tragen.
Dann versuchen wir mal konkreter auf den Alltag einzugehen und wie ich das sozusagen umsetzen kann. Und Sie haben sich ja im Vorfeld so 2-3 kleine Übungen auch überlegt. Vielleicht können Sie davon einfach mal unseren Hörerinnen erzählen.
Ja, also es gibt eine Übung, die können auf jeden Fall Kinder machen und Erwachsene machen. Man muss es allerdings, da muss man ein bisschen durchhalten. Man muss immer das mindestens 3 Wochen durchgängig machen. Also das kommt aus der Forschung, damit es also eine Wirkung hat. Also 2-3 Mal machen ist natürlich besser als nichts, aber damit es Wirkung zeigt, sollten es so 3 Wochen durchgängig gemacht werden. Also eine Übung ist so die 3 guten Dinge an einem Tag. Dass ich rückblickend einfach schaue am Tag, das kann man machen, Eltern, Kind am Abend gemeinsam, was war halt gut oder was hat da gefallen, auch wenn es ein Tag war, da war einfach alles schief gelaufen ist. Aber es gibt trotzdem immer kleine Dinge, die trotzdem gut sind. Also wenn ich, weiß ich nicht, als Erwachsener, wenn es sich irgendwie dann doch nur mein Morgenkaffee ausgegangen ist, den ich gern mag, oder als Kind, wenn ich dann unerwartet wenn ein Lob krieg habe oder nicht geprüft worden bin, wo ich mir gedacht habe, heute komme ich in der Schule dran und es ist nicht ganz so gut. Das sind dann so kleine Momente, die man sich rausholt vom Tag. Aber da muss man wirklich 3 finden und es muss nichts Großartiges, einfach was Kleines. Und bei den Kindern reicht das schon und bei den Erwachsenen, als Erwachsener kann man auch dran denken, mal was kann ich dazu beisteuern, dass das öfter ist, wie kann ich das in Zukunft noch erhalten und ja, eben was hat dazu beigetragen, dass es zu dem Moment doch noch kommen ist. Also es wären so, also ganz eine gute Übung, aber sehr gut empirisch belegt, wie gesagt, 3 Wochen, dass man das zumindest durchgehend macht und natürlich hört es dann nicht auf, aber dann braucht man es immer so ganz in dem regelmäßigen Rhythmus machen, also in der Regelmäßigkeit machen.
Ja, genau, und ich kann mir das quasi so vorstellen, ich sitze dann zum Beispiel abends mit meinem Kind nach dem Abendessen am Tisch oder abends auf dem Bett beim Gute-Nacht-Sagen und dann gehe ich sozusagen mit meinem Pflegekind auf die Suche und überlege mit dem zusammen, was waren denn heute aus deiner Sicht die 3 guten Dinge und ich mach's vielleicht für mich mit dem Kind zusammen auch. So kann man sich das vorstellen, gell?
Genau, so kann man. Und Sie sehen ja schon, also der ganze Rahmen bringt ja schon was, oder? Man setzt sich gemeinsam hin, also man überlegt gemeinsam, schaut gemeinsam zurück auf den Tag. Also es hat ja auch so ein Abschließen von einem Tag.
Ja, genau.
Und man geht mit so einem guten Gedanken schlafen, was ja wesentlich besser zum Schlaf beiträgt, dass wenn ich grübelnd und ängstlich ins Bett gehe.
Genau, und ich glaube, wenn ich das Also wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dann ist es ja auch so, dass es mal sein kann, dass ich nicht gleich drei Sachen finde, dass ich mir sozusagen ein bisschen Zeit nehme und wirklich so, ja, forschend nochmal den Tag so durchgehe und gucke, ja, gab es da nicht doch was, was vielleicht positiv war. Und ich habe die Erfahrung gemacht, je mehr ich dann Übungen habe, desto mehr Aufmerksamkeit habe ich schon den Tag über da drauf. Und nehme das sozusagen auch als Haltung mit in den Tag. So war zumindest meine Erfahrung.
Genau.
Ja.
Das, ja, da sind wir eh schon, also bei anderen Übungen, also es sind wahrscheinlich ja Sachen, die man kennt, aber es geht ja darum, dass man es bewusst durchführt. Zum Beispiel das bewusste Genießen. Viele kennen es auch unter der Achtsamkeit oder Achtsamkeitsübungen. Aber wirklich, auch wenn ich ein Eis kriege oder so oder mehr kaufe, dass ich das genieße, dass ich das Gefühl habe auf der Zunge, im Mund, das Kalte, dass ich den Geschmack einfach spüre, dass erstaunlich schaut ja alles oft schön aus, dass ich es wirklich bewusst mir anschaue. Ich kann es natürlich nicht den ganzen Tag, die ganze Zeit machen, aber ich kann mir Momente rausnehmen, wo ich das mache. Also wirklich etwas bewusst genießen, also was ich gern mag. Also wenn ich duschen zum Beispiel gern mag, das genießen, vor allem jetzt, wenn es Wasserknappheit ist, und Duschen wahrscheinlich kürzer wird, einfach aber das nur genießen, dass man das auch tun kann. Und so lerne ich auch kennen, bewusst nämlich, was tut mir gut. Und dann weiß ich auch, dann habe ich auch automatisch Strategien, wenn es mir nicht so gut geht, dass ich aber schon weiß, was mir gut tut. Oder wo ich mich einfach wohlfühlen kann. Und also wie gesagt, also Seligmann und Kollegen, Kolleginnen gehen immer davon aus, dass so 3 Wochen das konsequent machen, um sich einfach einzuspielen, um das zu schärfen, also einen Blick darauf zu schärfen.
Genau, und dieses Genießen, um darauf nochmal zu kommen, da ist, glaube ich, total wichtig, sozusagen die Einflugschneisen auch mit dem Kind zusammen auf der Ebene der Sinne, also das Fühlen, das Schmecken, das Hören, das, was haben wir noch?
Sehen,
genau, und Riechen. Genau, das sind die 5 Sinne, genau. Also und sozusagen dann auch das bewusst mit dem Kind zu initiieren, beziehungsweise auch mitzumachen, das ist ja für Kinder dann auch oft am besten, wenn ich das als Erwachsener mitmache und dann wirklich so eine Auszeit nehme. Das Genießen braucht auch Zeit, denke ich. Und dann wirklich die ganzen Sinne sozusagen durchgehen. Ja.
Ja. Wie Sie sagen, so, also am besten ist immer, wenn irgendwas vom Kind kommt, drauf einsteigen. Also bei Kindern geht es nur gut, wenn man selber initiiert. Bei Jugendlichen, die denken sich, was ist jetzt wieder?
Ja.
Also halt so, am besten ist immer einsteigen. Beim Kind schon, weil dann ist man es auch später schon gewohnt, bei Jugendlichen, dass man da einsteigt, wenn die was sagen oder brauchen, dass man darauf reagiert. Da eben mitmachen.
Ja, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, dass Sie sagen, eben nicht eine Aufgabe für sich als Erwachsener, als Pflegemutter oder Pflegevater dafür machen, sondern gucken, wo sind die Momente, wo ich da gut drauf einsteigen kann. Ja.
Genau.
Also die Impulse des Kindes wahrnehmen und dann zu gucken, ja, und wie machen wir da jetzt einen Genießmoment raus.
Genau. Prinzipiell eben so Impulse wahrnehmen, weil also Kinder sagen ja einen eigentlich ganz viel oder machen einen auf ganz viel aufmerksam. Und das, was man einfach so abtut, weil man halt gerade mit was anderem beschäftigt ist und so weiter. Aber trotzdem, man kann sich schon, also einem auch die Zeit nehmen, ab und an, wenn es ja gut reinpasst, dass man da weiterspinnt gemeinsam. Also wenn man sagt, schau den Schmetterling, dass man ihn gemeinsam beobachtet, wohin geht der. Also dass man so Momente quasi, wenn's passend ist und das Kind da Lust hat, so ein bisschen länger macht, größer macht, sich was anschaut gemeinsam.
Ja, genau, ist total einleuchtend. Und auch das trägt dann sozusagen dazu bei, dass ich ja mir mehr bewusst werde als Kind, als Jugendliche, aber auch als Erwachsener, was mir gut tut.
Ja, genau. Und sie schaffen diese gemeinsamen Momente, weil da erlebt man ja gemeinsam was. Da hat man ja gemeinsam, ist man auf was fokussiert, da hat man ja etwas, ja, Gemeinsamkeit hat man. Wenn man vielleicht manchmal das Gefühl hat, du bist dort, ich bin da, also man trifft sich vielleicht wenig in Interessen oder was auch immer, aber dann kann man sowas hervorholen.
Ja, wir haben bei uns in der Familie, meine Kinder sind schon groß oder unsere Kinder sind schon groß, erwachsen, aber gerade ist die Jüngste zu Besuch, die ist 26 und ich habe so die Arbeit mit Klangschalen für mich entdeckt. Und das war total spannend. Ich habe dann sie gefragt, hast du auch mal Lust, die Klangschalen sozusagen auf dir klingen zu lassen? Und in welche tiefe Entspannung sie dadurch gekommen ist. Das war total spannend, fand ich, das mitzuerleben.
Ja. Also,
und sie hat nachher gesagt, so einen intensiven Entspannungsmoment habe ich noch nie für mich wahrgenommen vorher oder nachher. Das fand ich total irre. Das ist ja sowas Ähnliches, gell? Ich konzentriere mich sozusagen auf die Klänge, auf die Vibrationen. Also das heißt, ich kann auch andere Dinge suchen, die mir und dem Kind Spaß machen, wo ich genau sowas erleben kann dann.
Und es ist ja auch Wertschätzung, oder? Wenn sie sich damit beschäftigt, ihre Tochter lässt sich drauf ein, dann ist es also gegenseitige Wertschätzung.
Ja, auch ein ganz wichtiger Aspekt, ja. Genau, Sie haben, glaube ich, noch eine dritte Übung mitgebracht.
Ja, ich habe eine dritte Übung mitgebracht, die ist jetzt allerdings mehr auf Seiten der Eltern, so dieses aktive, konstruktive Reagieren. Ich finde, weil man das, oder weiß ich nicht, muss man selber bei der Nase nehmen. Da geht es darum, also die Kinder berichten was, oder egal, ob es Kinder oder Erwachsene, Partner, Partnerin ist, die berichtet was, also sie zum Beispiel, ich bin beim Fußballverein aufgenommen worden und total begeistert. Und dann kann man ganz unterschiedlich reagieren, oder? Man kann sich sagen, das ist super, das ist immer, was du wolltest. Erzähl mal, wie du es geschafft hast. Also das wäre sozusagen das Optimum an Reaktion, wo man einfach voll mit Ausdruck, nonverbalen Ausdruck, verbal, da voll dahinter steht. Und dann, oder eben, es gibt die mehr so, man passiver ist schon weniger aktivierend für den anderen, oder man kann wenn man gleich so denkt, so rational denkt, oder ach Gott, Fußball auch noch, jetzt bist du in der Schule schon nicht besonders gut, und das auch gleich zum Ausdruck bringt. Das sind alles, das heißt nicht, dass man das nicht andenken kann, aber um die erste Reaktion, also wenn jemand mit dieser absoluten Freude nach Hause kommt, die absolut zu teilen, ohne irgendein Aber. Also wir wissen ja aus der Kommunikationspsychologie, Aber macht ja den vorherigen Teil immer kaputt irgendwie. Also dann ist da nicht mehr viel wert, weil das Aber auf einmal so groß wiegt. Aber diese Freude, sich gemeinsam freuen, und dann später, wenn es vielleicht anfängt, kann man immer noch sagen, wie schauen wir jetzt das? Wann ist denn das genau? Koordinieren und so weiter. Aber nicht in dem Moment. Also Momente, die kann man nicht mehr zurückholen. Also die muss man sofort genießen quasi, wie sie da kommen und teilen. Und dann ist man auch mit dabei, dass man, ich glaube, das ist vor allem bei ältere Kinder, Jugendliche dann wichtig, dass sie am Weitererzählen. Weil sonst Jugendliche reagieren ja sehr schnell dann gleich drauf, okay, die macht dann eh alles wieder kaputt und schlecht und eben, und dann hat man eben wieder diesen geteilten Moment und eben diese Wertschätzung und echt diese Freude mit Kind oder Jugendlichen. Mhm.
Genau, und das ist ja gerade bei Pflegekindern so, die erwarten ja oft, dass eben nicht was Positives passiert, eine positive Reaktion, sondern eher eben was Negatives. Habe ich mir ja gleich gedacht. Genau, weil die einfach misstrauischer sind als andere Kinder, die vielleicht ganz behütet aufgewachsen sind. Genau.
Ja.
Und um das mir nochmal selber ein bisschen besser vorzustellen, das heißt, es geht also auch darum, sich wirklich in Verbindung mit den Gefühlen von dem Kind zu setzen, so verstehe ich das.
Ja.
Also mitzuschwingen, mitzulachen, sich mitzufreuen, mit auch die gleiche Lebendigkeit auszudrücken, die das Kind auch gerade da spürt. Also so, ja, in Resonanz zu gehen, wirklich.
Ja, genau. Also in Resonanz gehen ist genau der passende Ausdruck dafür. Mhm. Also und es ist ja nie was Langes oder was Großes oder halt aber wirklich das zu zeigen und auszudrücken. Also das sind ja so diese kleinen Momente, oder wo man dann, wenn man am Schreibtisch sitzt, was schreibt oder kocht oder was er immer tut, da kurz unterbricht, anschaut und sagt, wow, super, erzähl jetzt. Das interessiert mich.
Mhm. Genau, da kommt noch ein anderer Aspekt mit rein, den Sie gerade sagen, nämlich, dass ich auch die Arbeit, die ich gerade mache, unterbreche unter Umständen und dass ich mich auch vor allen Dingen dem Kind zuwende. Also dass auch sozusagen die nichtsprachliche Kommunikation, die nonverbale Kommunikation auch darauf ausgerichtet ist, jetzt aktiv und konstruktiv gegenüber dem Kind zu sein.
Ja, genau. Und man muss sich ja immer bewusst sein, glaube ich, als Elternteil, man kann es auch nicht immer bringen. Mhm. Aber der Großteil meiner Haltung sollte eigentlich so sein. Mhm. Also, und man braucht sich, wenn es dann nicht immer gelingt oder was auch immer, nicht vorwerfen. Es kommen ja nur so viele andere Momente, wo ich das einfach machen kann.
Ja, genau. Sie haben ja das auch uns ein bisschen aufgeschrieben. Ich würde das einfach dann in die Shownotes, nennt man das, packen, so dass das auch nochmal nachlesbar ist für die Pflegeeltern und Eltern. Genau, da können wir nochmal reingucken, gerade weil dieses aktiv-konstruktive Reagieren, wie Sie das nennen, das ist ja schon ein bisschen komplexer sozusagen, gell? Und da ist es gut, sich auch zu reflektieren. Also wie mache ich das denn tatsächlich? Und da ist ein Beispiel, so wie Sie das gerade im Gespräch entwickelt haben, glaube ich, total gut, ja. Okay, wenn Sie aus Ihrer Perspektive als jemand, der quasi ja auch diese Haltung versucht, immer mehr für sich selbst zu internalisieren, was würden Sie denn gerne Pflegeeltern, Pflegekindern wünschen aus Ihrer Perspektive?
Man wird ihnen wünschen, dass es ihnen gelingt, also in Beziehung zu sein, also eine Beziehung aufzubauen, auch wenn es wahrscheinlich nicht immer leicht ist. Ist prinzipiell nie leicht, eine Beziehung aufrechtzuerhalten und dass sie deshalb schätzen zu wissen, also die Pflegeeltern, dass sie mit den Pflegekindern sein können und die Pflegekinder mit den Pflegeeltern, also dass sie wirklich den Schatz, was sie da haben, jemand, also die Beziehung eingehen wollen, dass man einfach eine Wertschätzung gegenüber hat. Mhm. Und wenn es gelingt, ist ja auch ein großes Thema in der positiven Psychologie, vielleicht eine gewisse Dankbarkeit auch.
Mhm. Genau, also dass ich mich freue darüber, dass es so ist und dass ich Danke sage quasi innerlich oder vielleicht auch zu einer anderen Instanz. Vielleicht gibt es ja, wenn jemand gläubig ist zum Beispiel, dann bedankt er sich vielleicht beim lieben Gott dafür, dass er so einen guten Tag hatte.
Mhm. Und wenn es dann wirklich vorkommt, dass man auch der Person gegenüber, der man dankbar sein will oder ist. Das kann man auch sagen, ganz direkt.
Ja, das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Hinweis, richtig. Also so eine kleine Dankbarkeitsgeste quasi weitergeben auch an das Kind oder den Partner.
Ja,
spannend. Genau, also die Quintessenz scheint mir zu sein, dass die positive Psychologie ein wirklicher Schatz sein kann für das Zusammenleben mit Kindern, aber auch zwischen Erwachsenen. Weil eben die Haltung eine ganz positive ist und eine stärkenorientierte Haltung, eine entwicklungsorientierte Haltung. Aber ganz wichtig scheint zu sein, das haben Sie ja mehrfach betont, ist wichtig, es zu üben, ein bisschen zu trainieren, ähnlich wie man einen Muskel trainiert oder das Gehirn trainiert, damit sich das, so habe ich zumindest verstanden, vor dem Hintergrund, was Sie gesagt haben, nämlich, dass es darum geht, eine Haltung wirklich zu etablieren in sich selbst, und die ist wichtig zu üben. So könnte man das vielleicht zusammenfassen, gell?
Ja, genau.
Ja, ja, dann sage ich herzlichen Dank, Frau Exenberger, dass Sie mitgemacht haben in unserem Podcast Pflegefamilien Deutschland und den Pflegeeltern was über positive Psychologie mitgeteilt, erzählt haben. Ich spüre auf jeden Fall, wie begeistert Sie selbst davon sind, und sag herzlichen Dank.
Ja, danke auch für die Einladung.
Tschüss.
Wiederhören.
Das war's für heute. Sie können sicher sein, der nächste Podcast Pflegefamilien Deutschland folgt bald. Vielleicht haben Sie Ideen für weitere Themen, die wir in unserem Podcast aufgreifen sollen. Wir sind gespannt auf Ihre Anregungen. Haben Sie vielleicht in der Zwischenzeit auch Lust bekommen, selbst Pflegefamilie zu werden? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf. Wir freuen uns auf Sie. Sie finden uns unter www.pflegefamilien-hessen.de.